Ich lese für uns heute den Bibeltext, Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, ist dein ganzer Körper hell. Wenn dein Auge trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir trübe ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen.
Ich spreche vor der Predigt ein Gebet. Danke Gott für diese Worte, die wir eben gehört haben, die uns von vor langer Zeit überliefert wurden. Und ich bitte dich um deinen guten Geist, den du uns verheißen hast, der uns hilft beim Verstehen. Amen. So, ja, schön wieder hier zu sein. Ich war letztes Wochenende woanders und aber schön, dass ich wieder da bin, schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns immer noch in der Fastenzeit und das ist ja immer so die Zeit, wo man sich überlegt, wo man sich nochmal neu besinnt und sich auch darauf neu besinnt, worauf kann ich eigentlich noch verzichten? Was ist eigentlich gerade so zu viel in meinem Leben? Wo geht es auch ohne? Und Geld und materielle Güter, das sind ja so ein klassisches Thema. Und hier haben wir gerade einen biblischen Grundlagentext zu diesem Thema gehört, aus der Bergpredigt. Das ist ja so die Grundsatzrede von Jesus, die wir hier aus dem Matthäus-Evangelium gehört haben. Und es ist ja insgesamt wirklich ein krasser Text. Da werden ganz deutliche ethische Prinzipien aufgestellt und krasses entweder oder, gut oder böse, Licht oder Finsternis, Gott oder Mammon, das Geld. Da wird deutlich, es geht tatsächlich um was. Ja, es ist nicht egal, wie du lebst, sagt Jesus. Es gibt Dinge, die Gott gefallen und es gibt solche Dinge, die ihm nicht gefallen. Und du, Mensch, musst dich für eine Seite entscheiden. Da kann es einem schon anders werden. Ja. Und da fragt man sich, werde ich solchen ethischen Ansprüchen je genügen? Ja. Jesus gibt genau da die Antwort auf diese Frage immer wieder selber. Er sagt, nein, du Mensch wirst diesen Ansprüchen nicht genügen. Genau deswegen ist Jesus ja gekommen und ist Gott in seiner Person, in der Person von Jesus Mensch geworden, weil es nicht genügen wird, was wir Menschen an ethischer Haltung zu bieten haben. Es ist und bleibt Gnade, dass wir einen direkten Zugang zu Gott haben und trotzdem bleibt das eine teure Gnade, so hat es Bonhoeffer mal genannt. Der Anspruch an uns, der bleibt bestehen und es ist nicht egal, wie wir unser Leben führen, auch wenn wir aus dieser Gnade heraus leben. Und auch gerade, weil wir aus dieser Gnade heraus leben. Deswegen ist auch die Fastenzeit immer eine gute Zeit für so eine Standortbestimmung und eine Neuausrichtung. Wie lebe ich eigentlich mein Leben? Was ist meine Richtung? Worauf richte ich mein Leben und meine Gewohnheiten und meine Wünsche und meine Ziele aus? Darum soll es auch heute wieder gehen, um diese Neuausrichtung und oder diese Nachjustierung der inneren Ausrichtung. Ich habe das mit der Gnade mal an den Anfang gesetzt, weil man diesen Text sonst sehr leicht missverstehen könnte, glaube ich. Denn dieses "sammelt euch Schätze im Himmel" könnte man schon verstehen als die Aufforderung, so, dass wir uns sozusagen einen Vorrat im Himmel anlegen, von dem wir dann im Jenseits zehren können. Entschuldigung. Genau, und so zu denken, je mehr dann da drüben da ist, desto besser geht es mir dann da drüben im Jenseits. Und so, wer es sich hier auf Erden hat gut gehen lassen und wer nichts gespart hat, der wird dann in der Ewigkeit im Elend stecken. Und wer sich hier auf Erden nichts gegönnt hat und so richtig ärmlich gelebt hat, dann blüht dort dann im Jenseits das Schlaraffenland. Ist eine eher volkstümliche, platte Vorstellung vom Jenseits. So dass man dort die Belohnung für alle irdische Trübsal kriegt und das beziehungsweise die irdischen Reichen und alle, die hier so unverschämt viel Glück hatten, die dann dort ihr Fett wegkriegen. Das ist nicht die Haltung, die uns in der Bibel vermittelt wird. Und das ist auch nicht das, was hier gemeint ist. Also so viel mal vorweg. Keine Schätze auf Erden sammeln. Ja. Less stuff, more happiness. Klingt ja eigentlich nach einem bekannten Konzept. So entrümpele dein Leben, richte deine Wohnung schlichter ein, dann fühlst du dich auch gleich besser. Was brauchst du wirklich? Was ist nur lästiges Beiwerk? Eine ganze Reihe von Menschen kultiviert das heute ja auch wirklich. So, wenn du wenig besitzt, dann hast du die Freiheit, mobil zu sein, mal hier zu wohnen, dann wieder dort, mal hier bei jemandem House-Sitting zu machen und dann wieder auf einem anderen Kontinent irgendwo auf einer Farm mitarbeiten oder in einem sozialen Projekt mitmachen. Doch einfach nur so viel arbeiten, dass es so zum Leben reicht und statt materiellen Dingen lieber viel Freizeit haben, um das zu pflegen, was einem Spaß macht. So Lifestyle-Teilzeit. Ja. Wer wenig besitzt, muss sich um weniger Dinge sorgen. Das war zu biblischen Zeiten ganz offensichtlich gar nicht so viel anders als heute. Die Probleme, die in dem Text vorkommen, die Motten und Würmer und Diebe, die kennen wir ja auch heute noch. So, wenn man den teuren Kaschmirpulli über den Sommer nicht ordentlich einpackt, dann sind dann nachher Löcher drin und man ärgert sich. Oder wenn man seinen schönen Porsche nicht pflegt, dann fällt er irgendwann auseinander, wenn man ihn nicht vorher sowieso crasht oder wenn er einem geklaut wird. Materieller Reichtum ist vergänglich. War damals nicht anders als heute. Und immer mehr Menschen begreifen das auch irgendwie, dass der Mensch nicht unbedingt Statussymbole braucht und dass es auch mit weniger geht. Das Problem ist natürlich, und das wird dann auch oft kritisiert an diesem Freedom's just another word for nothing left to lose, so dass diese Haltung, so einfach weniger besitzen und weniger arbeiten und sich auf das Nötigste beschränken, dass das halt für niemand anderen irgendein Armutsproblem löst. Letztlich ist auch das eine Haltung, die so auf das eigene Ego beschränkt bleibt. Ja, okay, man verbraucht dann weniger natürliche Ressourcen auf dem Planeten, das ist an sich auch nicht schlecht, aber es hat nicht unbedingt irgendjemand anderes, der es vielleicht nötig hätte, irgendwas davon, wenn ich selber einfach nur beschließe, weniger materielle Güter anzuhäufen. Aber das Interessante an dem, was Jesus hier sagt, ist auch, dass er gar nicht vom Verzichten spricht. Er spricht nur davon, zu sammeln. So, sammelt, was geht, sammelt, was das Zeug hält. Entscheidend ist aber der Ort, wohin ihr das alles sammelt. Denn das ist hier der springende Punkt. Kritisiert wird ja nicht das Sammeln an sich, sondern es wird gefragt, wohin richtet sich so dieses ganze Sammeln und meine ganze Anstrengung? Worauf bin ich fokussiert, wenn es um meine materiellen Güter geht? Wem oder was diene ich? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Steht hier so dieser ganz griffige Satz. Hier ist zu beachten, dass zu der Zeit, zu der Jesus gesprochen hat, das Herz noch nicht so als Sitz der Gefühle oder der Sentimentalitäten gesehen wurde, wie wir es heute tun, sondern Gefühle saßen für den damaligen Menschen eher so im Darm oder in den Nieren und mit Herz war eher so wirklich die Mitte des Menschen gemeint, so die Vernunft des Menschen, die Einsicht, der Wille eines Menschen. Das hat man damals im Herz angesiedelt, also lauter Dinge, die wir heute eher im Hirn ansiedeln würden. Für uns könnte der Satz also genauso gut auch heißen, wo dein Schatz ist, da hast du dein Hirn. Und wir merken sicher alle, materielle Dinge und vor allem Geld können eine magische Anziehungskraft haben. Die haben so das Potenzial, dass sich unser Denken nur noch damit beschäftigt, wie wir an Geld kommen und noch mehr Geld und noch mehr Dinge. Und ja, wenn ich hier schon ständig Schatz sage, dann drängt sich da natürlich die Figur des Gollum auf. Das ist so die Karikatur einer Gestalt, bei der sich diese Gier nach dem Schatz völlig verselbstständigt hat. Ihr kennt die Filme oder wenn es gut geht, kennt ihr auch das Buch Herr der Ringe. Der Gollum sieht überhaupt nichts anderes mehr als den Ring, den er gerne hätte. Ja, und sein ganzes Denken und Wollen kreist nur noch um dieses eine materielle Ding. J.R. Tolkien war ja Christ und ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Stelle aus der Bergpredigt im Hinterkopf hatte, als er sich diese Figur ausgedacht hat. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dass das Materielle, dass das Geld das ganze Denken bestimmen kann, ist auch gar nicht nur ein Problem von reichen Menschen. Ja, Jesus spricht ja hier in der Bergpredigt auch gar nicht explizit zu reichen Menschen, sondern er spricht ja zum ganz normalen Volk. Die hatten nicht viele, die ihm dazu gehört haben. Und dieses Streben nach Geld und Gütern nimmt auch gerne das ganze Denken von Leuten in Anspruch, die einfach wenig davon haben und die schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Gleich im Anschluss an diesen Bibeltext, hier folgen dann auch die Verse, in denen es heißt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Das waren ja echte Sorgen der Menschen, dass sie wirklich nicht genug zu essen oder zu trinken hatten. Und genau die sind auch hier damit gemeint. Auch die sind angesprochen, zu schauen, wo eigentlich ihr Schatz liegt. Ich erinnere mich lebhaft an mich selber, als ich selber noch kein geregeltes Einkommen hatte. Ich habe ja lange Jahre davon gelebt, dass ich Bücher übersetzt habe und das Zeilenhonorar war einfach nicht so gewaltig. Ich erinnere mich mit Schaudern, wie viel an Gedanken und wie viel auch an Sorgen ich darauf verwendet habe, wo ich das Geld für die nächste Miete hernehme. Ja, wenn dann mal wieder ein Verlag nicht rechtzeitig gezahlt hat. Das bringt dich wirklich an den Rand des absoluten Wahnsinns. Aber genau so geht es auch in dieser Stadt hier bei uns enorm vielen Menschen permanent. Geld kann dein Denken echt in Beschlag nehmen, gerade dann, wenn du es nicht hast. Ja, und es kann dich auch echt rein blockieren, vielleicht Lösungen zu finden oder Strategien zu entwickeln, da rauszukommen oder sich zu überlegen, wie es denn vielleicht auch anders ginge. Wie kann es denn anders gehen? Wie kann ich eine Haltung entwickeln, in der nicht ich dem Geld diene, sondern das Geld mir? Die Frage ist, wo das Zentrum meiner Schwerkraft liegt. Ich stelle mir das so vor, so ein bisschen, dass die Frage ist, wer oder was ist die Sonne, um die ich kreise? Also entweder kreise ich um das Geld, so wie die Erde um die Sonne, oder vielleicht bin ich selber die Sonne und das Geld kreist um mich, das ist schon besser. Das wäre dann so dieses less stuff, more happiness. Und Jesus spricht hier aber noch von einem anderen Modell, wenn es nämlich außerhalb von mir noch eine andere Sonne gibt, nämlich Gott. Und dass ich als Erde so um diese kreise, das Geld aber so als mein Mond um mich, dann wäre das so, denke ich, ungefähr das System, von dem Jesus hier spricht. Wenn das Geld mir einfach dazu dient, dass ich zu Gott hin orientiert bin, dann relativiert sich so die Bedeutung dieser materiellen Güter. Und dann wird auch deutlich, dass die nicht einfach nichts mehr wert sind, sondern die haben durchaus ihren Zweck. Aber die sind dann Mittel zum Zweck und die sind nicht mehr das Zentrum meines Denkens und Wollens. Und dann lässt sich das Geld einsetzen zu guten und konstruktiven Zwecken. Denn dann, was heißt es denn konkret, Schätze um Himmel zu sammeln? Einen Hinweis darauf gibt uns die Parallelstelle zu dieser Stelle im Lukas-Evangelium. Dort gibt es eine inhaltlich ganz ähnliche Rede von Jesus, die heißt dort Feldrede. Da spricht Jesus auch von diesem Schatz im Himmel, aber verbunden mit der konkreten Aufforderung, verkauft, was ihr habt und gebt den Erlös den Armen. Dadurch schaffen wir uns Schätze im Himmel, laut Lukas Evangelium. Und es gibt in der Kirchengeschichte verschiedene Gemeinschaften, die das wirklich ernst genommen haben. Und eine ganz spannende davon finde ich den Mönchsorden der Franziskaner. Franziskus hat vor 800 Jahren in Italien gelebt. Er stammte aus einer reichen Kaufmannsfamilie, hat sich dann komplett davon losgesagt und hat sein Leben in Armut verbracht. Das hat er aber nicht als Selbstzweck gemacht, sondern er hat es als Dienst verstanden an denen, die nichts haben. Das war Franziskus ganz wichtig, dass dieses Armutsgelübde kein Selbstzweck ist, noch kein Wert an sich, sondern es muss denen zugutekommen, die wirklich nichts haben. Das war schon damals im damaligen Italien ein ganz großes Thema. dass die Gesellschaft ganz stark auseinandergedriftet ist in ein paar sehr reiche und in sehr, sehr viele arme. Denn das war die Zeit, wo sich so das moderne Finanzwesen entwickelt hat und wo man nicht mehr Güter getauscht hat, sondern Geld benutzt hat. Und dass die Reichen es halt sehr schnell raus hatten, dass sie Wucherzinsen genommen hatten von den armen Bauern. Und das hat viele Menschen wirklich in die blanke Armut getrieben, weil sie einfach aus dieser Spirale dann nicht mehr rauskamen. Die waren irgendwann überschuldet und dann waren sie arm. Und das war genau das zentrale Anliegen vom Franziskanerorden. Und seither auch bis heute, die gibt es auch heute noch, die Franziskaner, in Pankow gibt es ein Kloster. Die Franziskanermönche leben in Armut, die behalten für sich wirklich nur das Allernötigste, aber eben nicht als Selbstzweck, sondern mit dem Ziel der Versorgung der Armen, damit die aus diesen Kreisen um ihre Geldsorgen rauskommen können. Das finde ich jetzt das ganz Spannende, dass nämlich die Franziskaner überhaupt nicht welche sind, die sich irgendwie so aus Geld überhaupt nichts machen und die womöglich auch gar nicht damit umgehen können. Ganz im Gegenteil. Die Franziskaner können besonders gut mit Geld umgehen. Schon die ersten von ihnen, die waren ganz vorne mit dabei, als in Italien so die moderne Finanzwirtschaft entwickelt wurde. Das Prinzip der doppelten Buchhaltung, so wie man das auch heute noch macht, wurde von einem Franziskanermönch entwickelt. Die haben wirklich das kapiert, die haben die Prinzipien der Marktwirtschaft genutzt, um die Prozesse so zu lenken, dass sie auch den Armen zugute gekommen sind. Die waren die Ersten, die sowas wie kommunale Pfandleihanstalten gegründet haben, damit die Armen sich Geld leihen konnten, um sich was aufzubauen und um selber am Markt teilzuhaben. Das waren so die ersten Mikrokredite. Die gibt es ja auch heute wieder. Da kommt die Idee her aus dem Mittelalter. Ich finde das faszinierend. Es gibt auch heute tatsächlich einen Aktienfonds, der nach franziskanischen Kriterien arbeitet. Ter Assisi, könnt ihr gerne googeln. Dort kann man Geld anlegen, indem man in Sozialprojekte investiert. Und ich zitiere mal aus einem Artikel von Annette Kehnel, das ist eine Historikerin. Die wendet das auf heute an und die schreibt davon, dass, Zitat, die Lebensformen der freiwilligen Armut, ganz neue Märkte, Produkte und vor allem neue Formen der Marktteilhabe hervorbringen. Denn auch Konsumverzicht ist ja eine Form des Konsumverhaltens. So führt etwa die Devise Tauschen statt Kaufen zur Weiterentwicklung ganz neuer Marktmodelle und zum Ausbau des Marktsektors der Sharing Economy. Müsst ihr jetzt nicht auf Anhieb verstehen, ich selber tue es auch nicht, da müsst ihr die Leute fragen, die Wirtschaft studiert haben. Aber ich glaube, es wird klar, Geld an sich ist nicht böse. Aber man kann das Geld für Gottes Absichten arbeiten lassen. Aber man muss gar nicht viel Geld haben, um das Prinzip zu leben. Denn hier habe ich noch ein anderes Zitat von Annette Kehnel. Zitat, das Leben in Gemeinschaften relativer freiwilliger Armut ermöglichte die Entfaltung kreativer Potenziale, die weit über die Grenzen der eigenen Ordensgemeinschaft hinausreichten. Zitat Ende. Gemeinschaften von relativer freiwilliger Armut. Wenn wir uns als Gemeinschaft freiwillig selbst beschränken, was könnte das heißen? Was könnte so eine Sharing Economy bei uns im Kreuzberg-Projekt bedeuten? Dinge teilen, sodass sie sich nicht jeder einzeln selber kaufen muss. Werkzeuge oder Bücher oder Fahrzeuge oder einfach Wissen, was wir haben, teilen. Und das Geld, was wir dadurch einsparen, dorthin investieren, wo es gebraucht wird, damit wieder jemand anderes aufhören kann mit seinem Denken, ums nicht vorhandene Geld zu kreisen. Dafür ist natürlich ein bisschen was an Umdenken nötig und es wird auch vielleicht ein bisschen unbequem. Ich muss ja dafür meine Sachen aus der Hand geben und dann muss ich auch mal damit rechnen, dass ein Buch, wenn es zurückkommt, ein Eselsohr hat oder dass ich, wenn ich in der Küche stehe, meinen Pürierstab vielleicht gerade mal nicht greifbar habe, weil ich ihn gerade verliehen habe, kann schon unbequem sein. Ja. Aber was ist, wenn ich mir das Leben bewusst ein bisschen ungemütlicher mache, damit andere dadurch mehr Möglichkeiten haben? So könnte es ja aufgehen. Wenn ich mir Schätze im Himmel sammle, und wenn das dann wiederum dazu führt, dass jemand anderes Versorgung aus dem Himmel erlebt, dann kommen wir, glaube ich, der Erfüllung ein Stück näher, die Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Dass niemand mehr Dinge aufhäuft, die doch eh nur vergammeln und daneben jemand zu wenig zum Leben hat, sondern dass wir alle gemeinsam Anteil haben an der Fülle, die Gott uns schenkt. Das Evangelium ist eine gute Nachricht für uns alle, aber besonders für die Armen und Benachteiligten. Und an unserem Umgang mit denen lässt sich ablesen, wie gut wir selber die gute Nachricht verstanden haben. Amen.